Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute.
Moin zusammen, es ist Freitag und wie immer freitags meldet sich der Podcast Herzblut und Heilkunst aus dem St. Marien-Hospital hier in der Eisenstadt Friseute. So schön und vertraut unser Krankenhaus auch ist, die Jahrzehnte sind nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Alles hat eben seine Zeit. Und so entsteht derzeit, parallel zum laufenden Krankenhausbetrieb, direkt angrenzend zum Bestandsgebäude, der dreigeschossige Neubau mit einem zusätzlichen Untergeschoss.
Der wurde notwendig, weil wir auf der einen Seite deutlich mehr Platz brauchen. Denn die Versorgung von Pflegebedürftigen, von kranken Menschen muss unter Abläufen stattfinden, die wirtschaftlich denkbar sind, die aber auch die Bedürfnisse der Menschen im Hinblick auf Versorgung sicherstellen. Das wurde dann halt durch ein Raum- und Funktionsprogramm auch begutachtet und auch bestätigt. Insbesondere war es so gewesen, dass die OP-Räume, die wir 85 bezogen haben, irgendwann auch ja auf sind nach 40 Jahren, nicht mehr benutzt werden können. Daran hängt ja wieder eine bestimmte Klimatechnik. Die Klimatechnik war auch abgeschrieben, nicht mehr nutzbar, nicht mehr erweiterbar. Und dann kommen wir in das Thema Hygiene hinein. Hygiene spielte ja auch in der Corona-Zeit eine große Rolle. Und das ist wie eine Kette, die sich also anschließt. Und wenn ich nicht ständig ein Unternehmen oder ein Gebäude ertüchtige, dann kann ich auch nicht mehr die Bedingungen, die Anforderungen erfüllen, die ein Krankenhausbetrieb notwendig macht.
Erklärt Bernd Wessels, Geschäftsführer des St. Marien-Stifts und damit auch des St. Marien-Hospitals. Um einen solchen Neubau realisieren zu können, bedarf es eines erfahrenen Planungsbüros. Das fand Bernd Wessels, und zwar in Bremen, mit dem Ingenieurbüro Wichmann. Einer der Geschäftsführer ist in dieser Folge bei uns zu Gast, nämlich der im Landkreis Cloppenburg lebende Alf Sethje-Eilers.
Die Planung von Krankenhäusern ist natürlich eine besondere Herausforderung, auch weil ein Krankenhaus sehr, sehr viel Technik beinhaltet. Also es ist vergleichbar wie mit einem Schiff. Es ist alles drin. Man muss sich selbst versorgen können. Und das bedarf einer enormen Planung, Planungsaufwand, aber auch relativ große Erfahrung. Zu 70% machen wir Bauten im Gesundheitswesen. Diese Erfahrung wollen wir natürlich auch hier reinbringen oder haben hier auch reingebracht. Wollen natürlich auch für die Zukunft hier auch weiter tätig sein und hoffen, dass das Krankenhaus auch beibehalten wird und es schafft, übers Tal zu kommen.
Da sind wir sehr optimistisch. Und warum die Finanzierung dieses Neubaus nicht durch das laufende Schutzschirmverfahren, über das wir ja hier im Podcast Herzblut und Heilkunst auch schon häufiger sprachen, gefährdet ist, das klären wir noch im Verlauf dieser Ausgabe mit Bernd Wessels. Und wie nimmt er die Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Wichmann wahr?
Ich nehme die Zusammenarbeit sehr positiv wahr, weil ich auch, Herrn Sethje-Eilers, seitdem ich hier angefangen bin, kenne. Von daher weiß ich auch die Erfahrung zu schätzen, die uns auch weiterhilft. Und das Persönliche, dieses Pragmatische, dieser Lösungsansatz, der ist uns wichtig gewesen. Und von daher war uns wichtig, dass wir bei der Auswahl auf Erfahrene, die auch hier schon gearbeitet haben, Unternehmen zurückgreifen. Und diese Chance haben wir gerne genommen. Und das Ingenieurbüro Wichmann und insbesondere Herr Sethje-Eilers, die haben ja schon immer hier gearbeitet, kennen quasi jede Leitung, kennen auch alle Herausforderungen und von daher positiv nehme ich das wahr.
Jeder, der hier am St. Marien-Hospital vorbeikommt, wird den rot verklinkerten Neubau schon gesehen haben. Über den Stand der Bauarbeiten klärt uns Thomas Reil auf, der Leiter der Technikabteilung des St. Marien-Hospitals.
Da wird jetzt die Fertigstellung auch im August sein, August, September. Und dann ist der Neubau sozusagen betrachtet fertiggestellt.
Und ist schön geworden?
Ja, doch. Da wird jetzt der Fußboden verlegt und das wird schon alles sauberer, sage ich jetzt mal.
Okay, was ist das für Fußboden?
Linoleum.
Das, was Betrachter des Neubaus nicht sehen können, liegt unter der Erde. Das Untergeschoss. Im hallenhohen Keller werden große Einheiten für Heizung, Lüftung und Elektrik installiert.
Also das sind um die 800 Quadratmeter nur für Technik.
Also quasi ein Heizungskeller, der 800 Quadratmeter groß ist.
Ja, kann man so sagen. Wir waren damals in der Diskussion, Dachzentrale, Technikzentrale gegenüber Kellergeschoss. Und man hat sich doch für das Kellergeschoss entschieden vom Haus, einfach um das Dachgeschoss vom Optischen sauber zu halten.
Wenn wir bei den energetischen Standards heutzutage sind bei einem Krankenhaus, Herr Sethje-Eilers, worauf muss denn da geachtet werden?
Ja, es findet natürlich jetzt auch ein energetischer Wandel statt insgesamt. Alleine von der Heizungsversorgung ist es ja so, dass man künftig auch weg vom Erdgas will, weg von fossilen Brennstoffen. Nicht nur wegen der Umwelt, auch wegen den Kosten. Daraufhin haben wir eben Kälteanlagen geplant, die auch für Wärmepumpenbetrieb geeignet sind. Das sind Kältemaschinen mit natürlichem Kältemittel. In diesem Fall haben wir Kohlendioxid als Kältemittel, die man auch im Gebäude aufstellen kann, was bei anderen normalen, natürlichen Kältemitteln wie Propan nicht möglich ist. Und somit haben wir auch die Möglichkeit, jetzt im nächsten Jahr den Wärmepumpenbetrieb, für die diese Kältemaschinen auch sehr gut geeignet sind, mit in den Angriff zu nehmen und hier für das Haus die energetische Sanierung voranzutreiben, um A, umweltfreundlich Wärme zu erzeugen, neben der Kälteerzeugung, aber auch energetisch optimiert, was die Kosten betrifft.
Wenn es um das Lüftungskonzept geht, dann mussten Sie wahrscheinlich auch viele neue Pläne anstellen im Vergleich zum alten Gebäude. Wie sieht das denn eigentlich aus?
Die Planung eines Krankenhauses hinsichtlich der Lüftungstechnik ist zu gewissen Vorschriften unterlegen. Zum Beispiel für OP-Räume müssen dreistufige Filterungen eingesetzt werden. Als Endstufe ein Schwebstofffilter. Das ist ein hocheffizienter Partikelfilter, der 99,97% an Partikeln gewisser Größe aufhängt. Und das sind neben den erforderlichen Luftwechselzahlen, die man zum Beispiel in eine OP bringen muss, sind das dann natürlich auch energetische Fragen, um diesen Energieaufwand zu minimieren. Sind wir auch dahin gegangen und haben EC-Ventilatoren überall eingeplant mit Umluftbetrieb. Das heißt, wir verbrauchen nur so viel Energie, wie es gerade die Luftqualität im OP benötigt, auf ein Minimum beschränkt. Wir haben eine hocheffiziente Wärmerückgewinnung. Das Haus hat eine neue Gebäudeleittechnik bekommen. Das heißt, über die Gebäudeleittechnik können alle technischen Prozesse beobachtet werden und natürlich optimiert werden.
Wenn man ist es denn jetzt quasi ein smartes Krankenhaus?
Kann man so sagen, ja. Es lässt sich auch über Handy, wenn man es will, das kann man einrichten, bedienen. Man kann Störmeldungen oder auch Betriebsmeldungen oder auch Messwerte über Handy empfangen. Herr Reil kann sich von zu Hause aus, vom Sofa aus dann mal gucken, wie gerade die Temperatur im OP ist. Das ist alles möglich, ja.
Gibt es denn jetzt eine Leitstelle quasi für die Haustechnik, Thomas Reil?
Ja, die haben wir bei uns zurzeit im Keller aufgebaut. Da sind wir mit dem Neubau jetzt gerade im Aufbau.
Wie sieht die aus?
Ja, das ist ein Rechner, sage ich jetzt mal, wie man ihn von zu Hause kennt, mit einem größeren Bildschirm. Dort sind die Bilder niedergelegt von den Anlagen als Anlagenbilder, wo man dann halt auch erkennen kann, läuft die Pumpe nicht, läuft der Ventilator dort, was für Temperaturen herrschen dort. Das wird alles über Fühler gemessen. Ja, und das haben wir dann klar mit dem Neubau jetzt. Damit sind wir gestartet. Früher gab es das hier nicht. Und da war das alles zum Teil ein bisschen per Hand mit kleinen Regelungen optimiert an den Verteilern. Ja, und da sind wir jetzt dabei, auch den Altbau damit zu bestücken, was dann nachher auch am Ende des Jahres bedeutet, Energieersparnis. Und es ist immer interessant, die Wassermengen runterzukriegen, den hydraulischen Abgleich zu machen und zu schauen, dass man das Rohrnetz im Altbau optimiert. Kleiner baut, wirtschaftlicher baut.
Mit Beginn des Ukraine-Kriegs wurden wir auch aufgefordert, als die Gaslieferungen eingestellt wurden durch Russland, dass wir Gas oder Energie sparen sollen. Und da hieß es, dann müsst ihr halt regeln. Wir hatten gar nicht die Möglichkeit, das zu regeln. Wir mussten quasi oder hätten nur den großen Hebel ausstellen können, es ist kalt. Und jetzt kann man demnächst halt jedes Zimmer, jeden Bereich für sich steuern. Und das ist ein großer Vorteil. Auch im Hinblick auf Energieeinsparung und was man so auch sich wünscht, nachhaltiger Versorgung.
Apropos nachhaltige Versorgung. Wie sieht es denn mit der Rolle der erneuerbaren Energien aus?
Ja, eine ganz große, sage ich jetzt mal, weil wir haben die Kälteanlage in dem Prinzip. Dadurch bedingt müssen wir unsere OP-Räume auch kühlen, um sie auch zu entfeuchten, damit wir ein gutes Klima in den OP-Sälen bekommen. Und gleichzeitig können diese Kältemaschinen als Wärmepumpenbetrieb, wie man es auch zu Hause kennt, laufen. Und dort können wir dann unsere Warmwasserbereitung mit aufrechterhalten und haben dann sozusagen durch die Wärmepumpe günstige Energie, brauchen die Gasversorgung nicht mehr aufrechterhalten. Das kann man, na klar, Stück für Stück weiter aufarbeiten. Ich habe das von früher schon immer in meiner Zeit als Heizungsbauer, wo ich Heizungsanlagen verkauft und eingebaut habe und hier jetzt im Krankenhaus immer dieses Beispiel. Wir haben riesige Rohrleitungen von früher, da hat die Energie nicht so viel Geld gekostet. Da hat man lieber gesagt, ein dickeres Rohr, umso mehr Wasser geht da durch, umso wärmer wird's. große Heizkörper mit großen Wasserflächen und großes Wasservolumen, was man heutzutage eigentlich gar nicht mehr braucht, um die Wärme dahin zu kriegen. Wenn man dieses halt reduziert, spart man viel Energie. Ich sage es immer, ob ich jetzt 5 Liter Nudelwasser zum Kochen bringe oder ich bringe 3 Liter Nudelwasser zum Kochen, das kostet mir auch weniger Strom. Und so ist es bei der Reduzierung der Wassermengen, der Rohrleitung auch. Und das ist hier eine sehr große Herausforderung, sag ich mal, die Rohrleitung zu optimieren, um weniger zu bauen. Das macht Spaß eigentlich.
Bleiben wir mal beim Thema Strom. Was tut sich denn da?
Da sind wir auch in der Planung mit PV-Flächen, die wir auf die Dächer bekommen, weil das ist wiederum im Sommer, wenn die Sonne scheint, sehr positiv für uns. Da können die Kältemaschinen mit betrieben werden. Da können, ich sag mal, der Elektroherd in der Küche mittags mit betrieben werden. Zurzeit ist es alles noch auf Gas, aber das kann man ja auch umbauen auf Elektro. Und insofern haben wir dann Energie für umsonst, wenn die Sonne scheint. Später auch mit Autos. Da planen wir auch einen Parkplatz, wo wir später eine Flotte laden können mit E-Fahrzeugen, unserer Sozialstation. Da geht die Zukunft eigentlich hin.
Und das sind Schnellladesäulen dann?
Ja.
Ideal wäre es, wenn es dann irgendwann mal erlaubt ist, dass dann quasi unsere Autos, die ja morgens von 6 Uhr bis um 10 und nachmittags von 3 bis um 21 Uhr benötigt werden, tagsüber dann geladen werden können, die dann vielleicht sogar, wenn sie in der Nacht auf dem Parkplatz stehen, über dieses Leitsystem, was der Herr Ralf vorhin auch gesagt hat, dann wieder entladen werden können, dass wir dann den Strom auch nachts wieder abrufen können. Noch ist es ja in Deutschland nicht erlaubt, aber ich bin ziemlich sicher, dass man das Potenzial der E-Fahrzeuge als immer wieder nutzende Batterie, die aufgefüllt werden kann, die abgerufen werden kann, auf Dauer nutzen werden können.
Am Anfang dieser Folge erwähnte Bernd Wessels auch das Hygienekonzept, das bei den Planungen eines Neubaus, eines Krankenhauses natürlich eine große Bedeutung genießt. Was wir uns darunter vorstellen können, erklärt der Mann, der es mit geplant hat und sich bestens in der Thematik auskennt. Alf Sieti Eilers.
Der Infektionsschutz gilt natürlich im Krankenhaus für alle Bereiche, insbesondere natürlich, finde ich, im OP-Bereich. Je näher man einem OP kommt, desto höher werden sie. Und jetzt hinsichtlich der Lüftungstechnik ist es eben so, dass die OP-Räume selbst einer Raumklasse 1 untergeordnet sind. Das heißt, dort sind die höchsten hygienischen Anforderungen in einem OP selbst. Das bedeutet eben, dass der OP immer unter Überdruck steht und durch äußere Einflüsse eben nicht eine schlechte Luftqualität oder auch Schmutz eindringen kann.
Der Neubau am St. Marienhospital ist Thema dieser Ausgabe von Herzblut und Heilkunst. Wobei, eigentlich ist es viel mehr als ein Neubau. Die Friseuterinnen und Friseuter und vor allem die Menschen im Landkreis Cloppenburg und darüber hinaus können sich auf ein neues, modernes Krankenhaus freuen. Oder Bernd Wessels?
Korrekt. Die OPs werden komplett zusammengelegt. Die waren vorher auf verschiedenen Ebenen getrennt. Das war früher halt immer so gebaut worden. Von daher mit dem Neubau haben wir quasi nachher, wenn alles fertig ist, ein komplett neues Krankenhaus für Friseute gebaut.
Was passiert mit dem Alten?
Das Alte wird dann umgenutzt. Ich hatte ja vorhin gesprochen von den zusätzlichen Flächenbedarfen. Man hat sich ja auch spezialisiert. In diesem Beispiel aus den OP-Räumen werden nachher Endoskopieräume. Man war halt einfach in der Verwendung. Man hat viele Räume doppelt genutzt. Dann wurde auch endoskopiert im Röntgenraum und dann wurde endoskopiert in anderen kleinen Räumen. Und heute braucht man halt für alles, auch damit die Abläufe optimaler laufen, dass keiner warten musste, dass die Ärzte, das Personal optimal eingesetzt werden kann. Dann braucht man halt mehrere Räumstrukturen und insofern sind wir dankbar, dass wir dann diesen alten Raum, der auch notwendig ist, weiter benutzen dürfen.
Wir können uns vorstellen, ein Krankenhaus im Jahre 2025 zu errichten, das kostet viel Geld. Wie viel denn eigentlich, Bernd Wessels?
Also ich denke, dass wir nachher, wenn alles abgeschlossen ist mit dieser Maßnahme, bei circa 40 Millionen Euro rauskommen. Wir werden trotzdem noch auf einiges verzichten müssen, was wir auch ursprünglich mal vorgehabt haben. Aber 40 Millionen Euro plus minus, das ist die Hausnummer, an der wir uns orientieren. Wir haben mit dem Bau Zukunft geschaffen, Sicherheit in der Struktur. Ich sage mal, als ich hier 2007 angefangen bin, das war doch alles ziemlich heruntergekommen. Es war alles sehr marode und wir haben jetzt die letzten beinahe 20 Jahre sehr viel saniert und da bin ich auch stolz drauf. Ich bin ziemlich sicher, dass wir auch mit diesem Gebäude, bei allen Problemen, die wir haben, weiterhin auch künftig die Menschen versorgen werden.
Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der sich sagt,
die haben doch immer noch das Schutzschirmverfahren, das dort läuft. Ist da der Bau in irgendeiner Weise gefährdet?
Nein, weil halt die Fördermittel, die wir bekommen vom Land Niedersachsen, vom Landkreis Cloppenburg und nicht zuletzt auch von der Stadt Friseute, die müssen wir zweckgebunden einsetzen. Setzen wir ein halt für die Ingenieurbüros, die es planen, die es begleiten, für die Handwerksbetriebe aus der Region, auch manchmal von weiter weg. Das ist letztendlich damit gesichert. Und das sind ja auch, wie gesagt, nach dem Krankenhausgesetz zwei verschiedene Paar Schuhe. Das Land ist für Investitionen zuständig und der Bund für den laufenden Betrieb.
Die OP-Räume haben jetzt eine Größe und die gesamte OP-Abteilung, die man auch, denke ich, in 40 Jahren von den räumlichen Bedingungen weiter nutzen kann. Es sei denn, man schwenkt um auf Da Vinci-Roboter, Da Vinci-OPs, dann braucht man größere OPs.
Wobei das, was wir hier in Friseute machen, dafür benötigen wir nicht unbedingt einen Roboter. Der Roboter wird benötigt für die Weiterbildung und für bestimmte Art von Operationen. Und da muss man schauen, wie sich dort auch die medizinische Entwicklung zeigt, wo man ihn gebraucht, wo er dann auch letztendlich im Hinblick auf Fachkräftemangel Menschen ersetzen kann. Wenn ich den Roboter nur benutze, des Roboters wegen, dann komme ich ja nicht weiter. Ich benutze ihn ja wie in der Industrie der Automatisierung wegen, um halt Fachkräfte einzusparen, weil es sie gar nicht mehr gibt.
Ben Wessels, was wird das Schönste am Neubau werden?
Das Schönste ist, dass er fertig ist. Und das Zweitschönste ist, dass sich die Menschen dort wohlfühlen. Wir sind ja schon im November in den Pflegebereich eingezogen und ich kriege nur positive Reaktionen von den Menschen, die dort versorgt worden sind, weil sie sich einfach wohlfühlen. Und ich sage aber auch, das Wohlfühlen ist ja wichtig, ich sage mal, für die Gesundung eines Menschen. Und jetzt ist es ja so, dass auch im Bestands-OP-Bereich auch eine bestimmte Abnutzung einfach da ist. Und ich denke auch, dass unsere Mitarbeiter sich wahnsinnig freuen, in den neuen OP-Räumen dann also auch zu arbeiten, tätig sein zu können, wo sie auch ausreichend Platz haben. Jetzt ist das häufig so, dass man sich um die eigene Achse dreht. Wenn man etwas macht, muss der nächste genügend Platz. Es ist dann auch, ja, wie gesagt, alles neu. Und wie man sich auch als Normalmensch auf etwas Neues freut, so freut man sich auch als Mitarbeiter, in etwas Neuem zu arbeiten. Ich glaube, dann kann man auch freier wiederum Menschen versorgen und behandeln, operieren und darauf dürfen wir uns freuen.
Bernd Wessels war das, Geschäftsführer des St. Marienstifts. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Alf-Sethja Eilers, Geschäftsführer des Ingenieurbüros Wichmann in Bremen und natürlich an Thomas Reil, den Leiter der Abteilung Technik hier im St. Marienhospital. Herzlichen Dank aber vor allem Ihnen, dass wir wieder dabei waren und eingeschaltet haben. Wenn Sie Themenvorschläge, Kritik, Lob haben, immer her damit. Schreiben Sie uns gerne in die Kommentarleiste dieses Podcasts. Damit genug für heute. Wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, hören wir uns in einer Woche wieder. Bis dahin, uns allen eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Das war der Podcast Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag, Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marienhospital in Friseute. Jede Woche neu. Am besten gleich kostenlos abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen. Bis nächsten Freitag also. Wir hören uns.